Ja, liebe Leute, hallo. Hier bin ich wieder, Simon, am Start für Folge 115 von Tischlein deck dich. Heute nehme ich also wiederum Schwung auf und versuche hier auch ganz jovial in die Folge einzusteigen, weil das war ja gestern dann doch bedrückend, habe ich gemerkt. Ich konnte ich konnte das eben nicht mehr von es hat mich einfach bedrückt, was da passiert ist in der Mitte des Podcasts, wiederum dieser Ausfall der Produktivkräfte, die eben nicht so zuverlässig sind im Kapitalismus, wo alles hergestellt wird, damit es möglichst bald wiederum kollabiert und man wiederum sich eben was Neues beschaffen muss, dieser Warencharakter, den jegliches Arbeitsprodukt annimmt. Aber gerade deshalb muss ich also heute wieder anknüpfen und hier nun kurz was Subjektives einschieben. Also gestern, da war ich unterwegs mit meiner Freundin und einem befreundeten Paar. Eine Freundin von ihr, wo sie meinte, das wäre doch schön, sein Pärchenabend. Und so ist es einfach ganz schön, obwohl man sich dazu eben zwingen muss. Diese Lust, zu der ist man nicht von sich aus bereit, sondern erst, wenn man dazu angehalten wird. So meine Freundin also, die mir sagte, ja, da ist jetzt diese nette Freundin von der Arbeit und ihr Freund arbeitet auch dort. Und es war sehr interessant, weil sie sind auch ein internationales Paar. Er kommt aus Bosnien, ist seit 7 Jahren hier und sie aus Kolumbien. Und deshalb sagte meine Freundin, also die aus Peru kommt, dass sie sich da mit ihr ganz wohl fühlt oder ganz wie daheim sein kann, so wie sie bei sich auch ist und einfach über alles reden kann. Und ja, da war es ihm so, da haben sie dann so geschnattert. Aber die Kolumbianerin war eben auch so, wie es dem Vorurteil entspricht. Das ist ja auch nichts Schlimmes, sondern was Schönes, so kulturelle Differenzen wahrzunehmen. So lebhaft und so fröhlich, so energiegeladen auch in der Art zu sprechen. Wie ich es ja schon mal sagte, dass ich das auch in Kolumbien wahrnahm, wo ich dahin kurz mal durchreiste nur. Habe eben schon viele dieser Länder bereist, wenn auch nur kurz, aber zumindest war ich mal da. Peru, Mexiko und so weiter. Kolumbien eben auch. Und ja, da nimmt man das wahr, diese Lockerheit. Und dazu sagten die dann auch was, wo sich alle drei einig waren, dass man in Südamerika lockerer arbeiten kann. Ja, zwar verdient man nicht so viel, aber der Arbeitsrhythmus ist eben doch irgendwie nicht so wie hier, dass man sich ständig unter Druck fühlt, gestresst, beobachtet vom Chef und es heißt, mach das, das muss genau so gemacht werden nach Vorschrift. Und ja, hier sagte dann der Bosnier, dass man sich da nur nach dem Wochenende sehnt, nach ein paar freien Tagen, um endlich mal diesen Stress los zu sein. Und ja, so ist in Südamerika irgendwie schöner, wobei anders. Andererseits ist dort, sie dann meinten, meine Freundin, die Peruanerin und die Kolumbianerin sagten dann auch, dass da Leute gibt, die 12 oder 15 Stunden am Tag arbeiten und kaum was verdienen. Und ja, das ist es eben, warum man sich politisch organisieren muss, sagten sie dann, dass man da eben auf eine Marcha, Protesta, auf eine Demo gehen muss und so. Und sowas rauszuholen. Und genau das ist eben dieser Punkt, dass dort die Politik noch eher einen Sinn hat als hier, wo wir alle sediert sind durch das massenmediale, durch diese Droge, diese sedierende, ruhigstellende Droge, die uns einreden will. Es ist alles beim Rechten, ist es ja auch bei den Rechten und Rechtsradikalen, die immer stärker werden. Aber gut, genau, und da muss man also rausgehen. Es kann ja nicht sein, dass der Staat sich da zurückzieht überall und den Leuten sagt, ihr könnt auch schon ohne uns auskommen, wir privatisieren jetzt alles, aber wozu dann überhaupt noch Steuern zahlen, sagte sie. Und jetzt fängt mein Computer hier schon wieder an. Ja. Und es ist also so, dass diese Leute natürlich so nach Deutschland blicken, dass sie da sehen, da lässt sich mehr verdienen, da kann ich was aus mir machen, kann sogar noch meiner Familie vielleicht dann was überweisen. Aber trotzdem sehen Sie auch, dass man hier unter einem extremen Druck steht, so wie ich es ausdrückte, als ich im Februar zurückkehrte nach Deutschland, mit Blick auf Peter Hacks Aussage, dass die Leute im Westen im Gegensatz zum Osten so viel Angst haben vor der Atombombe und die ganze Zeit danach daran denken und denken, jetzt bei IKEA, da kaufe ich mir eher das billigere Regal, weil was könnte passieren? Die Atombombe droht jederzeit. Und so projizieren sie aber nur die Unruhe, die Gewalt, die ihnen eben täglich angetan wird in diesen Arbeitsabläufen, die ökonomische Gewalt, von der auch Brecht sprach, dass die Demokratien das eben nach innen anwenden müssen gegen die von ihnen beherrschten Individuen, die sie so ködern mit den glitzernden Produkten, die ja eben zahlreicher herstellbar sind, als im real existierenden Sozialismus damals in der DDR. Und dann aber in, ja, ist einfach diese Gewalt, dieser brutale Zwang, die Kapitalpeitsche, diese Obdachlosen in den USA, so brutale Gesetze werden da hervorgebracht. Nicht nur der Patriot Act, wie damals, der schon ja, ganz klar einen Überwachungsstaat führt. Das ja, muss man ja nicht diskutieren. Das ist ein Überwachungsstaat, die USA. Hier natürlich alles abgemildert in Deutschland, Europa, aber im Grunde geht es in die gleiche Richtung. Also egal wo, Polizeigewalt beispielsweise, auch da sehen wir natürlich auf einem niedrigeren, viel niedrigeren Niveau, aber trotzdem irgendwie die gleiche Richtung. Genauso, ja, soziale Absicherung, Rentensystem und so weiter, Arbeitslosengeld. Überall sind wir hier eben nicht so extrem wie in diesem wirklichen Kernland des Imperialismus, aber trotzdem diesen unglaublichen Druck ausgesetzt, wie Hacks ausdrückt, und man muss es dann projizieren auf sowas wie die Atombombe und sagen, ja, da habe ich jetzt Angst, wo es ja heute vielleicht doch eher realistisch ist, davor Angst zu haben. Realistischer zumindest als damals in den 60ern und 70ern. Und so ist es, glaube ich, dass wir heute in einer gefährlicheren Position sind, dass selbst solche Kriegsverbrecher wie Henry Kissinger jetzt auf die Bremse drücken wollen in diesem Ukraine-Krieg. Wir sagen wollen, ja, das ist nicht zurückzuerobern. Kommen wir doch lieber mal zu Friedensverhandlungen. Wie können wir hier einen Waffenstillstand erreichen? Aber diese Leute, die wie Kissinger von Matthias Bröckers bezeichnet wurde, ja, er ist ein Freund des gepflegten Völkermords, wie eben damals in Kambodscha oder Vietnam. Aber er weiß halt auch, naja, wann ein Völkermord nichts mehr bringt. Wie jetzt in der Ukraine, wo ja dieser Krieg gegen die östliche Bevölkerung von Putin als Völkermord bezeichnet wurde, was dann Scholz lächerlich fand, dass da 10 oder 13.000 Menschen schon gestorben sind seit 2014 in diesem schwelenden Krieg, wo sich die Republiken Donetsk und Luhansk unabhängig machen wollten. Ja, also Kissinger ist ein Freund des gepflegten Völkermords, aber wie Bröckers über ihn sagt, er weiß halt auch, wann ein Völkermord nichts mehr bringt. Und so sieht er es wohl da ein. Warum? Es hat keinen Sinn mehr, da zu kämpfen. So sind also diese Geostrategien jetzt aber schon ziemlich alt. 99, Brzezinski, der ist ja wahrscheinlich schon tot, der immer auch wieder von Hacks bewundernd zitiert wird. Das ist ja auch schön, auch wenn ich diese Bücher nicht kenne von Brzezinski mit dem Heartland in der Ukraine und so weiter. Das ist ja auch faszinierend, wie offen das ausgesprochen wird, diese Gelüste, sich die ganze Welt anzueignen, untertan zu machen, ist ja auch ehrlich bewundernswert, dass sie es so aussprechen. Damals noch zumindest und es nicht hinter so einem Kauderwelsch der moralischen Werte des Völkerrechts, das wir angeblich vertreten, verstecken mussten, wie die heutigen Baerbocks und sonstigen ja, angriffslustigen Zündler da, die ihren Finger immer am Atomknopf haben. Aber gut, genau, heute ist eben keiner mehr im. Heute ist keine mehr vorne im Zug. Im Zugführerabteil, sondern der Zug steuert ganz von allein schon. Und es ist uns eigentlich allen klar, aber es ist uns auch egal, weil wir halt denken, ja, aber schau mal, da draußen in der Welt sieht es übler aus. Wir müssen diesem Regime hierzulande eigentlich jetzt einfach gefolgsam sein. Es gibt gar nichts. Wie Stefan meinte, das war ja schön. Was ich zitierte, das ist ein Training, der Podcast. Ja, ganz klar für mich, das kann ich auch sagen. Das ist ein Training, auch für euch. Und zu was das dann führen wird, vielleicht erst in 10, 20 Jahren, sehen wir dann die Früchte davon. Aber trotzdem ja etwas defätistisch, wie er dann meinte, ja, Das führt zu innerer Ruhe und dann kannst du dich raushalten aus solchen bescheuerten Diskussionen im Familienkreis. Ja, wozu sich so raushalten? Das kann es ja auch nicht sein, da einfach zurückzustecken und zu sagen, nee, sollen die doch diskutieren. Genau, aber es hat eben keinen Sinn aus dieser Perspektive, wenn man die so einnimmt und sagt, ja, wir müssen jetzt halt hier auf diesen Staat, die BRD, unseren Fokus richten, da die Grundwerte akzeptieren und versuchen, die Bürgerlichen zu überzeugen mit unseren linken Argumenten, für Immigration zum Beispiel, denen zu sagen, das macht ja ökonomisch Sinn, das generiert ja Profit. Und was macht man damit? Man will noch weiter diese AfD-Wähler oder im Osten die Rechtsradikalen verächtlich machen, wo eben durch den Zusammenbruch der DDR dann so eine Nazi-Ideologie wieder aufflammt. Und das sieht man als westdeutscher Macker dann und sagt sich, ja, aber ich weiß zwar, das wird jetzt noch weiter aufstacheln, wenn ich hier fordere, mehr Migranten zu holen, aber umso besser. Damit demonstriere ich auch meine Überlegenheit über diese ostdeutschen Macker. Ich kann es mir hier leisten. Ich habe keine Angst davor, dass Migranten reinkommen, weil ich bin in dieser Position, was ich mir aufgebaut und verdient habe. Und mir kann keiner so schnell das wegnehmen. Die Immigranten kommen klar mit 25, machen dann eine Ausbildung. Ja, das ist schön, dass da mehr Leute kommen, die billige Arbeit machen. Und nun ja, gut. Ich muss mich heute eigentlich entscheiden, dachte ich, zwischen diesen Themen, die da spielen. Corona, Klima, Migration oder das Große mit der Ukraine. Aber eigentlich doch nicht. Es ist egal, wir steuern einfach ins Nirgendwo. Keiner sitzt mehr am Steuer. Und so steuere ich hier auch, ohne noch ein klares, begriffliches Ziel überhaupt anzustreben. Bosnien, kommen wir deshalb darauf zurück, was er dann erzählte. Wir waren da auf einem Schiff, dann Abendessen, das hieß Frauenlob, auch sehr schön, weil das Lob der Frau tut eben Not, um zu sehen, was ich am Anfang meinte, dass man erst gezwungen werden muss, wie eben von meiner Freundin ich gezwungen wurde, dann zu sagen, ja, jetzt gehen wir da mal hin, obwohl man sonst vielleicht eher gar keine Lust hat auf diese sozialen Veranstaltungen. Und, naja, nicht gezwungen, natürlich wurde ich nicht gezwungen, aber man spürt eben doch, ich spüre das zumindest doch immer wieder so einen Widerstand und denke mir, warum? Ich würde doch jetzt lieber weiter podcasten, noch 4-5 Stunden. Und in der Tat gab es ja gestern einiges zu sagen, was so schön war. Aber nur kurz das mit Bosnien, was er mir referierte, weil ich ja auch keine fundierten Kenntnisse habe über diese ganzen weltgeografischen, welthistorischen Vorkommnisse. Wie hat sich das damals eingependelt nach Titos Tod in Jugoslawien? Tito, der ja kein Kommunist war, sondern irgendwie ja, sich da rangewanzt hat an den Westen und versucht hat, aus beiden Blöcken noch das Beste rauszupressen, seine Vorteile. Aber immerhin, materiell ging es dann ganz gut. Anscheinend in relativem Wohlstand gelebt, damals bis zu den 80ern, dann Titos Tod und irgendwie wollte man dann Jugoslawien so zerteilen, aufteilen, diese nationalen Ressentiments, die eben in der Post-Stalin-Ära wieder aufgeflammt sind, in verschiedenen Gebieten der Sowjetunion. Und ja, das wurde also schon zerteilt irgendwie vor dem Ende der Sowjetunion, aber dann diese Kriege brachen erst dann aus. So 92 irgendwie war das dann mit Bosnien und er meinte halt, sie hatten kaum Waffen, die Serben wurden auch von den Russen unterstützt, die Amerikaner haben sich nur so angeschaut. Klar, Bosnien ist muslimisch, Kroatien christlich, weiß gar nicht, er sagte nur, an zwei Fronten mussten sie halt dann kämpfen, die Kroaten haben sich irgendwie dann verbündet mit den anderen und wie auch immer, aber dass die USA halt am Ende, als sich der Krieg zugunsten der Bosnier wendete und sie kurz vor der Einnahme der gegnerischen Hauptstadt standen, haben die USA gesagt, so, jetzt ist Stopp, halt, das muss jetzt hier zu Ende sein, es geht nicht so und wenn ihr noch weitermacht, dann bombardieren wir euch. Und die Bosnier haben dann gesagt, die diesen Krieg also so heroisch gefochten hatten für ihren eigenen Grund und Boden und mit ja, kaum ausreichender Ausrüstung, die sagten dann, naja, gut, was sollen wir machen gegen die USA, dann werden die uns halt niederbomben, dann müssen wir hier zum Waffenstillstand kommen. Und dann sagt er, das war eben nicht fair. Jetzt sind sie da irgendwie seit 30 Jahren, vegetieren sie so vor sich hin in der gleichen Situation, aber es gibt keine Entwicklung. Das ist ja das Thema von gestern mit Flassbeck, keine ökonomische Entwicklung. Jetzt ist man halt so eingezwängt irgendwie, auch wahrscheinlich in der geografischen Position, die nicht so vorteilhaft ist. Und ja, das ist, was ich zum Ausdruck bringen wollte, weil dieser Punkt wichtig ist, man muss auch nicht immer so wissenschaftlich Bescheid wissen, auch so eine Anekdote enthält schon sowas wissenschaftlich, natürlich sind das irgendwie Fakten, die da referiert werden. Und genau das ist eben mein Punkt. Das reicht auch hierzu, um das zu unterfüttern, einfach anekdotisch zu unterfüttern, das von gestern. Weil bei Stefan, was ich da immer rauslese in seiner Herangehensweise ans Podcast, dass er eben triumphieren will, so wie ich jetzt ja auch, wieder Profit machen. Triumphieren. Siege einfahren will hier am Mikrofon. Nun, so ist eben seine Haltung, dass er sagt, ja, jetzt was? Was denkt eigentlich Putin über das Ende der UdSSR? Ist es so, wie man immer dachte, dass er sich 2005 mit Merkel traf und sie dann feststellten, ach so, das Ende der DDR und Sowjetunion war für die eine, für Merkel, eine große Chance, Befreiung ihrer Biografie, und für den anderen ist da alles zusammengebrochen. Das ist die Erzählung, sagte Stefan, aber es ist doch nochmal ganz andersrum. Für Putin war es irgendwie auch dann die große Chance. Das macht schon Sinn, aber da habe ich jetzt noch nicht weitergehört. Bin ja auch so fragmentarisch, da wollte er irgendwas über die kommunistische Partei in Russland sagen. Das ist sicher sehr interessant, werde ich dann weiterhören. Nur eben diese Grundherangehensweise, dass er immer so sagt, ja, wir klären es hier auf. Es ist doch ganz andersrum. Es ist verrückt. Was denkt eigentlich Putin? Und ich sage hier nur, ja, was Putin denkt, weiß ich auch nicht. Ist vielleicht auch nicht so wichtig. Aber was denkt eigentlich ihr? Was denken eigentlich diese Podcaster da über den Krieg in der Ukraine? Und das ist mein Punkt. Die denken eigentlich nichts. Die machen sich da eigentlich ran an dieses Medienpalaver und überlegen so, ja, ist ja komisch, was hier abläuft. Das ist ein bisschen bellizistisch. Man freut sich jetzt über den Einsatzwillen der Ukrainer, freut sich darüber, dass sie so patriotisch angeblich sind. Und ja, das desavouieren sie dann, klären sie auf, prangern sie an, diesen bellizistischen Diskurs, man darf sich doch nicht mit dem Krieg arrangieren. Und ja, sie arrangieren sich aber mit dieser westlichen Welt, die immer wieder den Krieg sät, so auch in der Ukraine, so auch. Kann ich das hier einfach ausdrücken, die größere Schuld, wer hat angefangen in der Ukraine, die liegt beim Westen. Und ich weiß nicht, ob es richtig war, das zu sagen, was ich da zitierte von meinem Parteigenossen, Mann, der sich freut über militärische Siege Russlands, weiß ich nicht, ist aber auch nicht so das Ding. Es gibt überall irgendwie Kriege, die letzten Jahrzehnte, über die man auch nicht viel weiß, mit Syrien weiß ich auch nicht, da hat Russland auch eingegriffen auf Seiten Assads, was tendenziell ja eher besser ist, als die Islamisten zu unterstützen und von einer demokratischen Opposition zu faseln, als ob es da so liberale Kräfte gegeben hätte in Syrien, die so stark gewesen seien und die hätte man nur noch unterstützen müssen von westlicher Seite. Naja, also ja, es sterben irgendwie immer Menschen da und es ist damit in Verbindung zu bringen, auch in Syrien, also dass das angezettelt, angeputscht, angefacht wird vom Westen mit dem arabischen Frühling, wie in vielen anderen Ländern auch. Und also, ja, das wird dann arabischer Frühling genannt, was eben auch schon demagogisch ist, das als eine Art Frühling, Volkswegen zu bezeichnen, wo man weiß, ja, okay, am Anfang war es vielleicht eine wirkliche Protestwelle, aber dann wird es so von westlicher Seite gekapert und mit geheimdienstlichen Methoden völlig unterwandert. Naja, also, ja, da ist es für mich klar, der Westen trägt die Hauptschuld, auch in diesem konkreten Fall der Ukraine. Und ob man sich dann über Militärerfolge der Russen freut, ist überhaupt nicht die Frage. Auch ich sitze ja nicht am Schalthebel oder habe nichts zu entscheiden, bin einfach dem ausgeliefert. Wenn der Atomkrieg kommt, dann fallen die Bomben auch auf mich. Oder vor allem auf mich, weil hier eben dieses Hauptquartier ist in Stuttgart, wo die ganzen US-Streitkräfte kommandiert werden. Naja, also, ja, man schaut sich das halt so an. Es ist grauenhaft da zu sehen, aber es trotzdem auch gut, sich zu informieren, wie ich meinte, in diesem Kanal von Nikita Gerasimov, der das sehr schön aufarbeitet, immer wieder zweimal, dreimal die Woche da ein bisschen was schreibt, mit Bildern, mit Videos, auch von anderen internationalen Konflikten. Also diese brutalen Gesetze hierzulande sind also die Arbeitsgesetze, dass man mit diesem Druck eingeschworen wird auf das westliche Dispositiv der Marktwirtschaft, die uns pampert. Pampert, da sind wir beim Thema, wo ich gestern stehen geblieben war. Ganz recht. Da kann ich jetzt einfach mal weiterlesen. Ja, mein Lüfter dreht hier auch schon wieder so auf. Lesen wir also da bitte weiter. Natürlich ist es richtig, da werden Leute in Russland mit der Waffe am Kopf gezwungen, dann zu kämpfen. Das ist ja nicht schön und nicht richtig, dass jetzt dieser Krieg da ist. Ja, aber es wurden auch in Syrien Leute so gezwungen, in Afghanistan mit der Waffe am Kopf immer wieder zu kämpfen. Und wie ist das einfach in einen Gesamtzusammenhang zu bringen, zu dem US-Imperium, von dem wir integraler Bestandteil sind, ohne dem gar nichts gehen würde hier in Deutschland. Also, da ist es grundfalsch, da ist es böse, so nach Russland zu schauen und zu sagen, da müssen wir uns jetzt dagegen stellen, da reihen wir uns ein in die westliche Front, die sich gegen Russland stellt, auch wenn wir vielleicht nicht so aggressiv sind, dass wir sagen, wir müssen jeden russischen Pianisten hier noch aus seinem Beruf schmeißen. Das wird dann im Neu20er Podcast zurückgewiesen und sich darüber gewundert, ja, wie konnte man jetzt so eskalieren, wie ist das möglich, statt es einfach zu verstehen, dass das ja die Strategie, die Vorbereitung schon war, die ja auch bei ihnen beiden gefruchtet hat, dass sie schon so eingefangen sind in dieser Masse, die jetzt gegen Russland steht, im Westen einfach. Jetzt waren wir hier aber stehen geblieben. Also, das ist ja schön. Der als Staatsterrorist tätige US-Weltpolizist, ne? Die wollen ja eigentlich das Gute schaffen. Ja. Aber da kommt irgendwie doch Terrorismus raus. Staatsterrorismus, der natürlich noch brutaler ist als irgendein Terrorismus, den die Al-Qaida da anzettelt, mit begrenzten ökonomischen Mitteln. Aber die USA, die haben natürlich ihre Potenz. Genau. Und das, wie der Status quo, wird dann halt für uns irgendwie als alternativlos vorteilhaft wahrgenommen und dann wird gesagt, dann wird diese kognitive Mauer aufgebaut. Das eine, was die USA machen, das andere, was die Terroristen machen von Al-Qaida, und eben die Russen, das ist auch noch ganz anders zu betrachten als eben die USA. Aber ja, man darf eben dem Imperialismus nicht entgegenkommen. Das ist hier mein Punkt in diesem vorliegenden Text. Stefans Fehler, die Prämissen nicht zurückzuweisen, auf diesen westlichen Diskurs einzugehen und zu sagen, ja, ich weiß ja, du Kapitalismus, du pamperst mich. Und ich kann eigentlich gar nichts dagegen machen. So wie wir alle nicht. Wir auch ich nicht, aber man muss doch versuchen, sich zu wehren. Und ja, da war ich jetzt also stehen geblieben. Nun weiter im Text. Und ich möchte nur sagen, dass ich prinzipiell diese Geisteshaltung und die Angst und Abhängigkeit, aus der sie sich speist, völlig verstehen kann, da sie mir ja selbst inhärent ist. Trotzdem ist es feige, hier stehen zu bleiben und sich auch noch für kritisch, aufklärerisch, subversiv zu halten. Wir alle brauchen Essen, Heizung, einen Rückzugsort, Schulmaterialien für die Kinder und so weiter. Und es ist klar, der Kapitalismus kann sehr viel produzieren. Selbst wenn der Sozialismus auch alles Nötige herstellen konnte, ermöglichte er seinen Bewohnern doch zweifellos weniger Luxus. Was auch aus meiner Sicht schade ist, da ich als Angehöriger der gehobenen Mittelschicht den Luxus kenne und schätze und allen Armen zurufen möchte, Seid nicht stolz darauf, arm zu sein. Reich sein ist das Wahre. Und ihr solltet auch danach streben, dies genießen zu können. Nur ein Staat, der dies möglichst vielen ermöglicht, kann sittlich sein. Nicht aber einer, der der großen Masse nur das irreale Phantasma der Aufstiegsmöglichkeiten vorhält und sie in bitterer Entbehrung leben lässt. So wie zu Unglück und Selbstzweifeln verdammt. Du hättest es ja schaffen können, es ist dein individuelles Versagen. Dieser Reichtum für die Masse kann nur sozialistisch geschaffen werden. Um dies zu schaffen, sind heftige Klassenkämpfe und zeitweise wohl unansehnliche revolutionäre Übergangsperioden nötig. Der erste Schritt dahin kann nur unternommen werden von jemandem, der immerhin den geistigen Mut aufbringt, sich heute über den BRD-Konsens hinwegzusetzen und das ganz andere neue Gesellschaftsgefüge in Gedanken vorzuzeichnen, zu beginnen. Stefans Position nehme ich leider als äußerst reaktionär wahr. Nicht nur wird dieses System der Profite und Abhängigkeit vom US-Imperialismus als gegeben und heilig hingenommen, sondern es wird auch proklamiert, wir alle profitierten von den zynischen Umverteilungen etwa auf geostrategischer Ebene, die zurzeit im Donbass stattfinden. Wir alle sind Gewinner, wenn der Westen sich abkoppelt von uns unwürdigen, nicht auf moralischer, wirtschaftlicher, menschlicher Augenhöhe stehenden Regimes wie etwa Russland. Diese Position verwandelt die Beklemmung und Zukunftssorge in der Tat in eine gewalttätige militaristische Aggressionspolitik im Äußeren und ruft die Arbeiter im Inneren dazu auf, gehorsam zu bleiben, da wir alle auf der westlichen Seite der Moral stünden. Stefans Position hebt sich also kaum von der eines beliebigen westlichen Regierungssprechers ab, nur dass er den Regierungen und Medien bescheinigt, zu dumm zu agieren und den Wirtschaftskrieg und die ideologisch-propagandistische Herrschaft nicht effizient genug auszuführen. Dass die Dummheit aber ins System eingepreist ist und gewollt brutale Kriege entstehen lässt, die zwar wenige, aber doch einige Profiteure hervorbringen, sollte zur Kenntnis genommen werden. Genau, Stefan sagte, viele neue Profiteure. Aber was meint er damit? Das ist für mich auch immer noch ein bisschen unklar. Aber muss vielleicht noch, einfach noch weitere Podcast-Folgen nachhören. Also für mich ist dann dieser Schluss klar, ja, viele Profiteure, dann ist ja auch irgendwie logisch, dass von westlicher Seite genau auf diese Situation hingearbeitet wurde, geheimdienstlich, ökonomisch irgendwie, ja, sonstig, diese Konfrontation wirklich zu suchen, die Ukraine zu spalten und Russland zu provozieren, um dann so einzugreifen. Gut. Letztlich also ist so jemand viel mehr als nur integraler Bestandteil, ja essentielle Exemplifizierung der Funktionsweise der westlichen Herrschaft. Wir bekommen es mit der Angst zu tun, was ist mit unserer Zukunft in dieser chaotischen Welt? Da hilft nur noch, sich der größten etablierten Macht zu unterwerfen. Man selbst ist ja noch ganz besonnen und kann sich in journalistischen Arbeiten und Podcasts über der Bevölkerung und Medienklasse wähnen und über sie aufregen. Diese Klasse, also die noch verdatterter, aufgeschreckter und von Ekel und Hoffnungslosigkeit zerfressener ist als man selbst. Dass das kein sinnvolles Modell ist und nur die Konkurrenzlogik reproduziert, muss offengelegt werden. Auch wenn ich damit wiederum über diese fehlgeleiteten liberalen Ideologen triumphiere und beweise, es selbst viel besser durchblickt zu haben. Ich habe es nur insofern durchblickt, dass ich meine Angewiesenheit auf Güter und mein Gefallen am Luxus zugebe, aber auch in Frage stellen kann und darauf verweise, dieses in Frage stellen sei nötig, wenn die politischen Institutionen derart korrupt und bösartig sind, denen wir die paar materiellen Annehmlichkeiten zu verdanken haben, dass ein Leben innerhalb dieser normativen Grenzen kein lebenswertes mehr sein kann und keine Ethik zulässt, keine Handlungsfreiheit, keine Charakterentwicklung, keine Autonomie und erst recht keine Ataraxie, Sorglosigkeit, Willenlosigkeit, die laut Epikur die höchste aller Lüste sei. Das also noch besser, da ist es noch besser, das eigene Sein selbst existenziell aufs Spiel zu setzen und den falls nötig gewaltsamen Umsturz zu befürworten und selbst als revolutionärer Kämpfer zur Verfügung zu stehen, im Fall eines sinnvollen Krieges für den Sozialismus. ohne das Eingeständnis, wie trübe und trübselig unser heutiges Leben und unsere Aussichten innerhalb des institutionellen Setups EU, BRD, vor allem aber das Mindset, faktisch sind, kann keine Erleichterung im Proletarier entstehen, sondern er wird zum braven Bürger der Kapitalrepublik gefügig gemacht und von östlichen Theoriemackern, die eigentlich die Vorzüge des Sozialismus erfahren durften, wird ihm noch eingetrichtert, wie froh er sein dürfe, unter der Fuchtel der USA zu stehen und Teil der EU zu sein, statt einer vermeintlichen Despotie wie Russland oder China. Genau, wobei Stefan ja jetzt eben doch ein westlicher Theoriemacker ist, aber eben in der DDR seine ersten Jahre, Lebensjahre verbringen konnte. Und das merke ich hier nur an, dass ich mich heute nicht mehr davon einschüchtern lasse, zu sagen, dass, ja, das war die große biografische Befreiung für so viele Menschen und das ist ja wohl, das kann man ja wohl nicht in Frage stellen, das wäre ja ein Unrechtsstaat, zu dem man da zurückgehen wollte. Nein. Sondern es gab Probleme, so wie es hier im Westen eben viel mehr Probleme gibt. Und der Sozialismus war da einfach das ganz klar bessere Modell. Und es haben ganz klar, ja, viele Leute darunter gelitten dann unter dem Ende. Und andere sind eben im Westen migriert. Das ist auch sehr interessant, dann Stefans Position zu sagen, ich kann ja überall hin migrieren. Ist ja auch legitim und richtig für ihn. Nur, dass er das dann so auf die gesamte Weltbevölkerung überträgt und sagt, wir lösen die Probleme der Welt. Ich würde sagen, ja, wir haben zwar keine Idee, kein Rezept, wie es bei euch besser laufen kann, aber damit wollen wir uns auch gar nicht mehr beschäftigen. Da wird man ja trübe im Kopf, wenn man immer nur dieses Elend in der Welt anschaut. Deshalb, wir ermöglichen einfach so vielen, wie es geht, zu uns zu kommen. Das ist der Kompromiss mit dem hiesigen Bourgeois, der sagt, ich brauche neue billige Arbeitskräfte. Da sagt Stefan, ja, es gibt halt nichts außerhalb dieses Systems. Man muss immanent bleiben, kritisieren, nicht transzendent das ganz andere vorstellen. Und so können wir uns also an diese Kapitalistenklasse oder diesen liberalen pluralistischen Diskurs wenden und sagen, hört mal, so und so viele müssten jetzt aber eigentlich noch kommen, wegen der Überalterung der Gesellschaft und sonst gefährdet das unseren Wohlstand. Das ist einfach so lächerlich, weil das sind kleinbürgerliche Probleme, das sind wirklich völlig abgehobene Probleme von der Lebenswelt der meisten Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass man sagt, oh, ja, das ist aber ein ganz großes Problem für uns Deutsche, ne? Wir sind ganz arm dran, dass wir bald ein paar Millionen Rentner mehr zu ernähren haben, da wird Deutschland sicher ja, kollabieren. Das muss man einfach so persiflieren, das ist nicht ernst zu nehmen, das ist ja doch interessant, sein Buch, das bald rauskommt über die Rentnerrepublik, aber ja, das ist halt dieser Blick fürs Ganze, der nicht gesucht wird, sondern an einem Thema versucht man irgendwie die ganze Welt zu erklären und sagen, die Demografie, das ist ein eigenes System, das wird Auswirkungen überall hin. Ja, das kann man so erklären, aber damit ist man noch gar keinen Schritt weiter im Verständnis des Weltganzen. Wie funktioniert das System als Ganzes? Das ist Demografie ein kleinerer Faktor, der dann auch noch einwirkt. Und gut. Und genau, das ist einfach dieser Punkt, Stefan. Migriert also vom Osten aus dem Westen. Und wie ist dann aber sein Blick zurück auf diese Leute, die da zurückbleiben? Sagt er dann, ja, ihr hättet ja auch einfach kommen können, ihr hättet ja die Chance gehabt. Aber das ist halt irgendwie zynisch. Das ist ja vielleicht nicht seine explizite Position, aber dieser Diskurs über Migration läuft ja trotzdem in diese Richtung. Zu sagen, wir können denen halt das bieten. Und das ist aber wirklich sehr bizarr. Mit Flassbeck haben wir ja gelesen, von Ostdeutschland bis Vladivostok gab es eben keine Chance der wirtschaftlichen Entwicklung nach 1990 und da jetzt zu sagen, Stefan, der das ja eigentlich kennt, der vielleicht noch Verwandte hat da in seiner alten Heimat, aber das ist jetzt eben seine neue Heimat, das ist ja auch modern, wie Wolfgang sagt, das dann als Heimat zu empfinden, wo man lebt, das ist ja auch gut, dass Stefan dann jetzt eben Frankfurter ist, Hesse, der da schon lange lebt, ist ja auch schön, ist ja auch was Wichtiges, dass Leute nach Deutschland kommen können, sich dann aufs Deutsche fühlen, aber wenn man das also sieht, was mit Ostdeutschland, mit ganz Osteuropa, Russland geschehen ist und dann jetzt sagt, oh, Migration, das ist ganz toll. Diese Länder im globalen Süden, die sollen einfach auch noch mehr Leute hierher schicken. Und so soll es irgendwie gehen. Das ist ja genau das gleiche Rezept, denn dass wir sagen, ja, Ostdeutschland, das ist jetzt halt pro forma Teil der BRD. Ökonomisch ist es ein Protektorat, ist irgendwie völlig abhängig gemacht. Aber ja, formell haben die Bürger die gleichen Rechte, haben den gleichen Reisepass, können also in den Westen reisen, können ja da studieren, eine Arbeit finden. Sprachbarriere nicht vorhanden. Also ja, das jetzt auf die ganze Welt anzuwenden, das führt zu den gleichen desaströsen Konsequenzen, aus meiner Sicht relativ leicht zu extrapolieren. Nun wollte ich nur noch eine Sache anbringen hier, bevor ich weiterlese. Das Liberale, das nimmt auch so das Ich in Geiselhaft, dass man denkt, wie ich, ja, ich als Westlicher mag war so frei durch meine Eltern und ihre ökonomische Potenz überall hinzureisen, da kann es ja nicht sein, einem anderen zu sagen, aber die DDR war das Wahre, wo du gar nicht reisen konntest. Aber doch, weil gerade durch diese Systemauseinandersetzung und auf der ganzen Welt positive Auswirkungen erschaffen oder dann eben negative seit den 1990ern auch in Südamerika, dass man glaubte, jetzt ist es halt so, alles muss privatisiert werden, wir können dagegen gar nicht mehr kämpfen. Und erst heute traut man sich wieder, wie meine Freundin sagt, dagegen zu kämpfen. Also ja, da ist es also die Reisefreiheit, die massiv eingeschränkt wird durch das Ende der DDR, weil die Leute weniger verdienen, ausgeliefert sind, arbeitslos sind und sich die Frage nach einer Reise gar nicht mehr stellt. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Das, diese vermeintliche Despotie, da denkt man dann, oh je, aber ich weiß ja, dass ich hier mehr zivile Rechte habe. Auch, aber eben vor allem mehr ökonomische Freiheiten als in China noch. Dass dieses Erpresserische, was ich schon mal anmahnte, dieses liberalen Diskurses, der sagt, du hast es so gut, du bist so frei und deshalb ist es nicht erlaubt, an einen transzendenten Vorschlag zu denken, der über die Grenzen dessen hinausgeht und sagt, so in China, das ist doch irgendwie besser. Dann wärst du ja nicht mehr so frei, dann hättest du ja, aber wie auch immer. Also es ist bizarr, weil man ja eigentlich weiß, das ist das ganz Böse mit dem US-Imperialismus und seinen Kriegen, seinen Völkermorden, seinen Drohnenmorden. Also, ja, wie soll man so einem Regime gegenüber noch treu sein und irgendwie sagen, aber irgendwo anders im Osten, da sitzen die Despotien. Also, das ist die wahre kognitive Dissonanz. Aber dann lese ich hier mal weiter. Wer so anfängt, dass er die grundsätzlichen Prämissen des hegemonialen Diskurses bejaht, der macht schon den eigentlichen Fehler, den er auch mit noch so elaborierten soziologischen Erläuterungen nie wieder gut machen wird können. Er kommt der Bourgeoisie auf halbem Weg entgegen und sagt ihr, ja, es stimmt schon, der Kapitalismus ist überlegen. Der Sozialismus war nicht das Wahre. Der Sozialismus war nicht das Wahre. Das Kapital pampert uns alle. Gar keine Frage. Pampern bringt es auf den Punkt. Absicherung gegen Inkontinenz, aber auch sexuelle Stimulierung kann hineininterpretiert werden. Genau, das ist nur diese Erklärung, warum es kein besseres Wort gibt, auch wenn es wenn sich's immer wieder so wiederholt, dieses Wort seit Folge 65, komme ich nicht los davon, aber okay. Ihr merkt vielleicht, dass meine Stimme ein bisschen anders ist. Gerade habe ich nur eine kurze Pause gemacht. Und meine Freundin ist kurz rübergekommen. Hat nach einem Wort gefragt, renegar, wofür es keine Übersetzung gibt auf Deutsch irgendwie. Sowas wie hadern oder nörgeln oder irgendwie so. Nun, pampern, das ist aber das Wahre. Natürlich Absicherung, man will sicher sein, will sich nicht ins Höschen machen. Andererseits man will auch stimuliert werden, man will auch was erleben. Man glaubt auch, ja, die ermöglichen es mir, was zu erleben. Gut, jetzt geht's nicht mehr so lang weiter, noch 2, 3 Absätze. Aber liebe Kapitalisten, lieber BDI und CDU, ich habe es alles besser verstanden. Wenn ihr nur den Armen und Ausländern ein bisschen was abgeben würdet und so weiter, was natürlich die größtmögliche Lachnummer ist. Kein Kapitalist kräht nach diesen Belehrungen. Kein bürgerlicher Politiker lässt sich von Argumenten zur volkswirtschaftlichen Nützlichkeit von Immigration überzeugen. Höchstens lässt sich der bestehende Kompromiss strapazieren. Ja, Ausländer dürfen kommen, werden aber so schlecht bezahlt, dass sie Arbeiter zweiter Klasse sind und faktisch nicht mit den kleinen Rassisten von der Straße konkurrieren, sodass nur die großen Chauvinisten in den Konzernetagen profitieren, indem billige Arbeit weitläufiger verfügbar wird. Genau. Ist ja auch die Frage mit meiner Freundin, ob sie jetzt hier bleiben kann, da braucht sie eben einen Arbeitsplatz. Aus einem Land wie Peru, klar, kann man nicht als Flüchtling kommen, aber wenn man eine Arbeit hat, dann kann man ganz leicht ein Visa kriegen. Und klar, das sind aber dann Arbeiten, wie ich schon auf der Welt habe, die so extrem unterbezahlt sind, dass kein Deutscher da irgendwie auf die Idee käme, diese Arbeit zu machen. Also, ja, das ist dieser Kompromiss, dass man zwar sieht, es gibt diese rassistische Einstellung in der Bevölkerung und die Politiker von CDU und FDP fragen sich dann, was, das können wir da also machen. Wir grenzen das so ab, wir segregieren das irgendwie, dass sie halt nur die ganz schlecht bezahlten, harten Jobs machen, wie auf dem Bau. Und gut, aber es ist ja auch gut, sagte ich ja auch mit den Flüchtlingen, dass die kommen konnten 2015 in so einer Zahl, ist ja auch eine sinnvolle Migration. Sicher, nur sollte man dann, ja, sollte man sich dieses Problems schon irgendwie bewusst sein, wie das dann von der AfD ausgebeutet werden kann. Wenn gleichzeitig das Lohnniveau in so existenziellen Bereichen so niedrig ist wie der Pflege. Und ja, was ist das dann also, dass unsere Alten, die uns sowieso nicht so viel wert sind, die da irgendwie geparkt werden in den Altenheimen, dann auch nur noch von ausländischen Pflegekräften gepflegt werden, die dann in vielen Fällen kein so gutes Deutsch sprechen. Aber ja, meine Freundin, die lernt ja, die unterhält sich auch gern mit Bewohnern dort. Aber ja, also es ist irgendwie rassistisch, auch dieses System danach, wie man dann integriert wird. Da muss man eben sich gefügig zeigen, so und so viele Sprachkurse vorweisen, Niveau B2 in Deutschland, sonst kriegt man keinen Ausbildungsplatz. Aber genau dieses Beispiel mit dem Syrer, der einen Informatik-Ausbildungsplatz suchte, was ich erwähnte, mein Mitbewohner. Also es gibt anscheinend schon so viele junge Menschen, die einfach auch gerade in solchen Branchen was suchen würden und es aber nicht finden. Also da wäre es irgendwie sinnvoller und dringlicher, danach zu schauen, die schon in Deutschland sind, wie kriegen wir die besser in ein Arbeitsverhältnis? Gerade auch Ausländer, wo wir dann schauen müssen, wie bauen wir da die Ressentiments ab in den Konzernetagen? Vielleicht bei vielen mittleren Unternehmen dann doch noch so ein Rassismus, wo die großen Unternehmen sagen, nee, umso mehr Ausländer, umso besser. Die sind ja so billig. Aber gut, dann einfach zu sagen, mehr Immigration, weil unsere Wirtschaft sonst das nicht mehr verkraftet, das ist sowas von naiv, das ist sowas von, ja, da spielt man wirklich mit dem Feuer, muss man ganz klar sagen. Ja, wenn nicht gesagt wird, an welchen Kriterien wird das festgemacht. Und, naja, aber... Nun gut, ich glaube, da habe ich genug dazu gesagt. Es ist ein Rassismus, der so systematisch eingepreist ist, dass diese Leute dann keine richtige Unterstützung bekommen oder immer geschaut wird. Nur der wirklich zeigt, der sich wirklich unseren Normen hier in Deutschland unterwirft und das ständig demonstriert, nur der darf bleiben. Und sonst wird irgendwie ganz hart abgeschoben bei Flüchtlingen. Und dann sind aber diese Leute ja vor allem an Bahnhöfen zu sehen, Das ist auch so ein Punkt, wenn sie keine Arbeit haben, dann lungern sie halt so darum. Und der Durchschnittsdeutsche, der dann da zur Arbeit geht, so wie ich, sieht da am Bahnhof eben überdurchschnittlich viele Ausländer, wie es hier in der Region auch so ist. Und denkt sich dann, oje, das ist ja schon ganz schön hoch, der Ausländeranteil. Aber das ist eben dann nur ein falscher Eindruck von der Gesellschaft, weil die ganzen Deutschen, die sind ja in den Büros oder Fabriken und arbeiten da. Genau, was entsteht dann der Eindruck, wir sind sowieso schon überfremdet. Und da sollte man dagegen vielleicht erstmal was tun und überlegen, es gibt hier in Deutschland auch noch viel ungenutztes Arbeitspotenzial. Selbst obwohl wir ja im Vergleich zu unseren Nachbarländern und anderen europäischen Ländern noch ein sehr hohes Beschäftigungsniveau haben. Ja, da ist es einfach grundfalsch zu sagen, wir brauchen einfach nur mehr Leute. Wir haben in Europa, in der EU, da schon ganz andere strukturelle Probleme mit der Wirtschaftspolitik. Und genau, für das Ausland, das ist nämlich der Punkt, den ich noch machen wollte, mit dem Werbungssystem, was Flassbeck immer wieder anmahnt, dass wir also schon moralisch draufschauen müssen und nicht so profitorientiert und sagen müssen, das ist jetzt nicht zynisch, wenn wir einfach sagen, das spült uns mehr in die Kassen, wenn hier mehr Flüchtlinge kommen. Doch, das ist sehr zynisch, so zu reden. Und es wäre aber richtig, da mal moralisch drüber zu reden, über diese Welt und zu sagen, ja, wir sind jetzt hier in diesem Zustand des Reichtums in Deutschland und wir können aus linker Sicht auch nicht sagen, wir verteilen den Reichtum jetzt einfach über die ganze Welt und wollen alles so einigen. Das ist einfach, ja, da gibt es eine gewisse Trägheit im System ökonomisch, da muss eine langwierige Aufbauarbeit geleistet werden zur Industrialisierung, dass sie solche Industriegüter selber herstellen können in dem Land, dass sie nicht von unseren imperialistischen Konzernen verdrängt werden gleich wieder. Das ist vielleicht über ein Jahrhundert erstmal eine Aufbauarbeit zu leisten, extrem lang angelegt. Aber genau das ist das Moralische, sich darüber Gedanken zu machen und zu sagen, das, was wir heute betreiben, das ist dem diametral entgegengesetzt. Also das ist nicht nur, dass da keine Aufbauhilfe geleistet wird, sondern dass das, was entsteht und im Wachsen ist, dass das wieder zertrampelt wird mit Absicht durch den IWF. Und das ist das Wichtige, das offenzulegen, wie unmoralisch das heute ist. Und wie zum Beispiel Flassbeck betont, ein funktionierendes Währungssystem wie Bretton Woods, wo die Währung nicht freier Spielball der Märkte, der Devisenmärkte sind, das würde für viel Stabilisierung sorgen in diesen Ländern, weil mit Bretton Woods eben immer Jahr für Jahr angepasst wurde, je nach den makroökonomischen Indikatoren in einem Land, Inflation und so weiter, wurde geschaut, wie muss dann der Wechselkurs zum US-Dollar oder zu den anderen Leitwährungen verändert werden. Und klar, in den 70ern, in der Ölkrise, wurde es dann abgeschafft. Wozu brauchen die USA das hier mehr? Sowieso die Leitwährung, aber die ganzen anderen Länder werden dann halt zum Spielball. Ja, immer wieder einfach so ausgesogen und völlig falsche Wechselkurse produziert. Überbewertung führt dann so zu Arbeitslosigkeit im eigenen Land. Ja, weil man überschwemmt mit den Industrieprodukten aus dem Ausland, die dann so billig erscheinen. Aber es wird eben damit erkauft mit der Arbeitslosigkeit im eigenen Land und das führt dann ja auch zu weiterer Armut, Elend, dass diese Industriegüter dann auch gar nicht mehr importiert werden können. Also einfach ein völlig falsches ökonomisches Vorgehen. Ganz wichtig ist ja auch, dass ich es nicht durchblicke. Das ist etwas Schwieriges mit der Ökonomie, aber man muss sich doch vorwagen zu sagen, ich durchblicke es mehr als unsere Politiker, als unsere klassischen Ökonomen, die im das diametral Gegengesetzte zu Flassbeck vertreten, woran er sich immer abarbeitet. Ich durchblicke es doch besser und habe es besser verstanden. Und verstanden, dass die sich da in ihrer ideologischen Starrheit so festgebissen haben, dafür ja genau bezahlt werden vom deutschen Staat, wie etwa Lars Feld, der ja Vorsitzender des Sachverständigenrats war und der jetzt zu Lindner ins Finanzministerium befördert wurde, die man ja genau dafür bezahlt, dass sie weiter das Falsche, das Unlogische, das, was empirisch widerlegt ist, vertreten. Und ja, schon witzig, vom Staat bezahlt werden, um dann zu sagen, dass man den Staat nicht mehr braucht, dass man privatisieren muss. Aber gut. Und so sage ich einfach, das wäre das Moralische, sich genau darüber Gedanken zu machen. Auch wenn man damit heute kein Schwein überzeugen wird. Das ist doch ganz klar, dass wir damit weder die CDU, auch die SPD natürlich, die sind ja auch irgendwie dem ausgeliefert, diesem anonymen Kapitalgesetz. Es sitzt niemand, kein Lokführer mehr drin. Es geht einfach alles so weiter. Aber es ist doch trotzdem wichtig zu sagen, da hilft es einfach nichts, Vorschläge in diese Richtung zu machen und zu glauben, wir wirken jetzt auf die ein. damit sie dann bessere Entscheidungen treffen in diesem pluralistischen Diskurs. Da dringt nichts mehr durch, da ist Hopfen und Malz verloren, sondern einfach offenlegen, wie die Verbrechen des heutigen Systems sind, um vielleicht für die Zukunft was Besseres zu ermöglichen. Und ja, aber es wenigstens zu dokumentieren, wie Flassbeck es macht. Und zu sagen, die ganze Zeit wissen die westlichen Länder ja vom Scheitern ihrer ökonomischen Rezepte für den globalen Süden und wissen sie ja, dass es mit Bretton Woods zum Beispiel funktioniert hätte, dass so etwas extrem hilfreich wäre, dass eine Währung von so einem kleinen Land dann nicht einfach abwertet innerhalb von ein paar Tagen um 30% oder so und es dann völlig neue ökonomische Bedingungen sind, sondern dass das irgendwie so politisch reguliert wird auf politischer globaler Ebene, auch wenn es natürlich schwierig ist, aber dass irgendwie trotzdem so ein Maßstab ist, wo gesagt wird, so und so ist der Wechselkurs und darauf kann sich die Regierung jetzt einstellen und danach die marktwirtschaftliche Entwicklung planen. Das hat ja noch überhaupt nichts mit Sozialismus zu tun, sondern mit einer funktionierenden Marktwirtschaft, dass man sagt, in allen Ländern der Welt sollte diese Marktwirtschaft mehr oder minder funktionieren, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau dann in Südamerika, aber immerhin mit Randbedingungen, dass wenigstens mal eine kleine Entwicklung möglich ist. Aber dieser Imperialismus drängt ihm darauf zu sagen, nur bei uns soll die Marktwirtschaft noch halbwegs funktionieren, wobei da auch schon immer schlechter nach dem Ende der Sowjetunion, natürlich immer weiter gespalten, deshalb diese vielen Obdachlosen in den USA. Natürlich auch da nehmen die Widersprüche zu, aber vor allem in den beherrschten Gebieten darf kein Pflänzchen mehr entstehen. Ja. Und es ist ja doch ein wichtiger Vorschlag, zu überlegen, was wäre zu tun, um dieses Elend der Welt zu mindern, um auch sich selbst das von der Seele zu nehmen, dass man ja weiß, man schmort hier im Saft dieses Wohlstands, aber was ist eigentlich zu tun, was wäre eigentlich ein sinnvolles Rezept? Und auch wenn man zu diesen größeren makroökonomischen zu diesem Umdenken, was Flassbeck eben anregt, oder zu neuen Institutionen wie so einem Währungsregime, Währungsstabilisationsinstrument, was ja auch genau in Europa das Problem ist, mit den Ungleichgewichten innerhalb des Euros, eine Währung, aber verschiedene Wirtschaftsentwicklungen und dann, ja, das stärkste Land ist halt am mächtigsten, wie Deutschland, setzt die Rahmenbedingungen für die anderen, sagt, ihr müsst da unten bleiben, euch geht's schlecht, also wollen wir, dass euch weiterhin schlecht geht und ihr noch das Gefühl kriegt, schuld zu sein, unter Menschen, Menschen zweiter Klasse. Ja, da muss man ganz klar darauf wirken, nicht mehr auf diesen BRD-Konsens sich zu richten, von denen gehört werden zu wollen, sondern sagen, was wäre eigentlich zu tun? Zur Revolution ist es ein langer Weg, heute nicht denkbar irgendwie, aber wenigstens danach, was wäre für eine sinnvollere Politik vorstellbar? Genau. Dann aber jetzt wirklich die letzten beiden Absätze. Wer die Grundprämissen des Systems bejaht, der signalisiert der Ausbeuterklasse, okay, ich gebe mich ja auch mit einem kleinen Teil zufrieden. Ich werde euch nicht gefährlich. So vom Haken gelassen, richtet die Bourgeoisie natürlich verheerende soziale Spaltung im eigenen Land und Wirtschaftsimperialismus im Ausland an. Und das ist die direkte Folge der Verzagtheit, geistigen Enge und des Untertanengeists der Linken. Man muss verstehen, ja, der Kapitalismus kann in gewissen historischen Perioden für atemberaubende Entwicklung sorgen, aber nur wenn man ihn unter Druck setzt, wird die Arbeiterklasse nachhaltig davon profitieren. Von allein wird er nie zum harmonischen Gleichgewicht und Kompromiss mit ihr, sondern zum unerbittlichen Krieg gegen sie tendieren. Selbst wenn er sich noch selbst das Wasser damit abgräbt. Ja. Die Kapitallogik ist absolut. Sie kennt kein anderes handelndes Subjekt. Selbst der Weiterbestand der Erde oder Zivilisation wird ihr nebensächlich, neben der reinen Akkumulation. Wir dürfen also nicht aufhören, den Imperialismus zu bekämpfen, nur weil er uns Sand in die Augen streut und mit gewissen Daseinserleichterungen betören und abspeisen will, die aber niemals an die große sozialistische Erleichterung heranreichen. Der Absicherung mittels politischer Herrschaft des Proletariats. Ja, auch im Sozialismus wird mal besser, mal schlechter regiert, aber systemisch ist das Ganze schon besser abgesichert. Nicht mehr durch diesen US-Phallus, die militärische Potenz und Angriffskriege, weltweit Ausbeutung, sondern dadurch, dass das Proletariat herrscht, durch seine Stellvertreterpartei in der Kommunistischen Partei und diese Partei dann Kompromisse eingeht mit den Kapitalisten und sagt, okay, wir verstaatlichen vielleicht die Autoindustrie, Energiewirtschaft, aber gewisse andere kleinere Industriezweige sind vielleicht dann noch in privater Hand, weil es da einfach besser ist, die Konkurrenz irgendwie da doch für Innovation sorgen kann. Ja, aber in manchen Fällen mit der Autoindustrie nicht mehr, wo die Produktionsverfahren ja seit 100 Jahren relativ bekannt sind und alles gleich bleibt. Es geht darum, einfach seine Pfründe noch so auszupressen, noch mehr rauszupressen, ne? Immer schnellere Entwicklungszyklen, damit man sich alle 3 Jahre ein bisschen neues neuen Mercedes kauft, denkt sich der Scheich dann in Dubai, wo die Autos dann hingeschifft werden. Oder ja, das sind einfach für das Gesamtbild, für die Interessen der Menschen, für die Gesamtwelt einfach ja nicht zielführende Profitinteressen, die hier ganz oben stehen und wogegen im proletarischen Staat, Herrschaft des Proletariats, in dieser Herrschaftsform wird eben ein bisschen mehr auf die proletarischen Interessen geachtet, dass niemand mehr obdachlos sein muss, zumindest diese ganz harten Schicksale dann abgemildert werden können, auch auf weltpolitischer Ebene. Die Länder wie Mali eben. Ja, und irgendwie wie geartete Unterstützung bekommen, wo ich jetzt erst las, dass die Bundeswehr aus Mali abgezogen ist. Die Regierung dort will eher mit Russland kooperieren und die hiesigen Journalisten ja, sind darüber natürlich empört, verbittert und sagen, oje, die wollen jetzt nicht mehr den Terror bekämpfen, als wäre es da um Terrorbekämpfung gegangen, sondern eben um diese Absicherung der Rohstoffquellen, weil es ein extrem rohstoffreiches Land ist mit allerlei Metallen, Edelsteinen, Bauxit hieß es da. Bauxit kenne ich gar nicht, dieses Mineral, aber Uran auch. Und einerseits das, andererseits Landwirtschaft anscheinend auch sehr fruchtbar und so weiter. Also da lohnt es sich wohl einzugreifen, wie Deutschland, Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht auch. Aber die mussten jetzt eben abziehen. Und ja, wann hat der Kolonialismus eigentlich aufgehört? Frankreich hat ja diesen Krieg geführt gegen Algerien. Also in den 60ern noch, unter de Gaulle war da immer noch der Meinung, ja, wir haben ja dieses Recht, dieses andere Land so zu beherrschen. Und ist auch heute noch dieser Meinung. Ist ja so die hegemoniale Erzählung hier, auch wenn es nicht offen ausgesprochen wird, latent ist so, ja, den Namibiern geht es jetzt halt so schlecht, weil wir die nicht mehr beherrschen. Also die sind für sich selber nicht in der Lage, für Entwicklung zu sorgen. Es ist ganz klar, die sind grundsätzlich anders als wir. Und wenn wir da noch herrschen würden, mit so einem direkten Imperialismus, Kolonialismus, dann wird es denen auch besser, würde mehr vom Tisch fallen, weil wir sind halt so genial, dass wir das alles im Griff haben und so weiter. So ist die hegemoniale Erzählung. Das ist ja kein Geheimnis, das kann ich ja offen aussprechen, dass vielleicht in den Medien nicht so ausgesprochen wird, aber am Stammtisch dann doch, dass dann vielleicht für wie auch immer 50% der Bevölkerung absolut geglaubt wird, absolut verinnerlicht ist. Wir Deutschen sind aufgrund innerer moralischer oder charakterlicher Eigenschaften, Überlegenheit, Arbeitswillen, sind wir in dieser Position und nicht etwa durch historische Zufälligkeiten, durch das Erbe der Aufklärung, durch das Erbe der brutalen Ausplünderung Südamerikas oder Chinas, Verächtlichmachung, an den Rand Drängung dieser Weltgebiete und ihrer Bevölkerung. Aber trotzdem ist der Kapitalismus ja auch was Gutes. In einer gewissen Periode sollte dann für Entwicklung, nur sollte man dann durch eine neue Revolution versuchen, diese Widersprüche wieder zurückzudrängen, wieder aufzulösen, in Richtung der klassenlosen Gesellschaft zu kommen. Aber ja, es ist halt die klassistische Gesellschaft, ganz klar. Und daran wird sich auch nichts ändern. Das ist kein großer Unterschied zum direkten Kolonialismus von vor 150 Jahren oder vor, ja, mit Frankreich eben damals noch der Krieg gegen Algerien, Unabhängigkeit. Und jetzt aber Krieg gegen Mali oder Mali will man weiterhin so beherrschen. Also der Kolonialismus hat halt andere Formen angenommen. Es ist halt dem Westen dann doch klar geworden, die Algerier wehren sich. Das ist aber ein bisschen blöde. Aber wir wollen uns ja nicht zurückziehen. Aber okay, sagt de Gaulle, es gibt eine viel bessere Methode, diese Länder zu beherrschen. Wir haben ja unsere Wirtschaft, unsere Potenz, Das ist ja eigentlich noch potenter als jetzt, was das Militär irgendwie leisten kann mit seinen Kanonen. Das ist ja eigentlich klüger. Das ist ja. Ja. Und so gibt es da eigentlich nicht viel mehr zu sagen, zu verstehen. Mit China, das eins der über die vergangenen tausenden Jahre immer eins der reichsten Länder der Erde war und dann halt nur in dieser Zeit des europäischen Kolonialismus so extrem abgestiegen ist, niedergeschossen wurde praktisch. Deshalb sagte ich ja auch richtig letztes Mal, schieß, Xi. Also, wenn der Westen jetzt so auf Konfrontationskurs ist, ist vielleicht wirklich besser, diesen präemptiven Schlag auszuführen und zu sagen, wir müssen das Ganze kämpfen, mit diesem Westen ist keine Koexistenz mehr möglich. Ja, vielleicht müssen wir da einfach frontal angreifen, weil sonst, ich weiß nicht, ist zumindest ein legitimer Gedanke. So aber auch Mali, das lasse ich da, das auch irgendwie vor 500 Jahren ein ganz reiches Land war, eines der reichsten der Erde, wahrscheinlich genau wegen diesen Edelsteinen und der Landwirtschaft. Und dann, genau, aber halt auch in dieser Zeit des Kolonialismus und so weiter, niedergeworfen wurde. Und dann können diese Länder nicht mehr von allein aufstehen und wir sagen, ah, das ist jetzt ja, der Beweis, die sind wirklich nicht dazu in der Lage, das Gleiche zu leisten. Mali ist nun sehr, sehr interessant, was mir ein Freund auch erzählte über einen mittelalterlichen Reisenden von dort, der so reich war, so viel Gold hatte, dass er nach Mekka gebildet ist, also ein Muslim, der da eine Glaubensreise machte und er crashte dadurch die ganze Weltwirtschaft, erzählt mir dieser Freund, der da sehr bewandert ist in der mittelalterlichen Geschichte gerade, sagte, ja, dadurch, er hat überall so viel Gold ausgegeben, das führte dann zu Inflation oder was auch immer, einfach Hyperinflation vielleicht, aber das hatte Auswirkungen bis hin zu den Wikingern, obwohl er nur einmal quer durch Afrika reiste und dann nach Arabien, eben nach Mekka. Ja, aber Auswirkungen bis nach Europa, bis zu den Wikingern hat man das dann gespürt, irgendwie diesen Wirtschaftseinbruch. Das fand ich so faszinierend. Auch damals schon war es diese Ökonomie, diese Güter, aber diese Real Terms, diese realen Produkte, auf die es wirklich ankommt. Damit kann ich dann jetzt auch enden, dass mit diesem Geld, Kapital und Gold, das so glitzert, da wird uns ja nur Sand in die Augen gestreut und sagt, oh, das ist was Mystisches irgendwie, wir verstehen es nicht, wie die Wirtschaft funktioniert. Genau, früher der Wilde, der verstand halt noch, wie er sich seine Fische fängt und brät, aber wir verstehen es nicht mehr. Warum ist das Geld einmal so viel wert und einmal weniger? Und warum ist der Wechselkurs einmal so? Warum sackt unser Euro jetzt ab gegenüber dem Rubel oder dem US-Dollar? Es ist nicht zu durchblicken für den Durchschnittsbürger. Wir sind heute eigentlich dümmer. Weniger, haben weniger eine Ahnung davon, in welcher Welt wir eigentlich leben, als früher in der Wilde. Was mich zu einer Aussage von Kuldorff bringt, einem Virologen, der in diesem im virologischen Mainstream widerspricht, von Drosten, glaube ich, als Pseudowissenschaftler betitelt wurde. Er meinte nur auf Twitter, dass mit der Reformation damals plötzlich, die Erfindung des Buchdrucks auch, plötzlich war es dann möglich, dass das gemeine Volk mehr wusste über die Bibel und das, was da geschrieben stand, als der Klerus. Und das hatte profunde Auswirkungen. Das war ihm das Programm. So sagte Kuldorff, heute ist es dann aber auch so ein Shift im Gesamtgefüge der Gesellschaft. Nämlich, dass jetzt der Normalbürger mehr weiß über Wissenschaft als die Wissenschaftler selbst. Das fand ich schön. In der Virologie ist es vielleicht so, gerade in dieser Bewegung der sogenannten Querdenker, der ja, Protestanten, die gegen das Corona-Regime protestieren, wo ja auch ich mich dazu zähle, dass in dieser Bewegung schon viele wissenschaftliche Studien einfach aufgearbeitet werden, geschaut wird, was ist die Impfeffektivität, gegen was schützt diese Impfung und gegen was nicht. Das sagte auch Ulrike Giro, die da irgendwie eine Studie aus den USA zitierte, wo mal drauf geschaut wurde, was ist dran. Also diese vermeintlichen Schwurbler vergleichen ihre Aussagen auf Twitter da mit denen der anderen, die das Corona-Regime so unterstützen und vergleichen, wer ja, hat hier besser verstanden, was eigentlich Fakt ist, was eigentlich die Impfung machen und was nicht und so weiter. Und da sagte sie, ja, die haben da deutlich besser abgeschnitten. Also die Querdenker waren da deutlich informierter einfach. Das ist sehr schön, weil auf der anderen Seite ist halt dieses blinde Vertrauen in die Autorität, in die Wissenschaft. Sagen Drosten, der wird es ja schon wissen, wenn er sagt, ich soll Abstand halten, dann wird es ja schon genau das wissenschaftliche sein, das ist unbezweifelbar. Ich fand es nur einen schönen Punkt von Kulldorff, was weiß nicht, ob es so, aber es muss eigentlich doch, es ist eigentlich die einzige Hoffnung, weil wir sind diese Wissenschaftler. Sind halt auch so abhängig vom Imperialismus, natürlich da genauso eingefügt durch diese Universitäten, wo sie domestiziert werden. Es kann eigentlich nur vom Proletariat diese revolutionäre geistige Aufklärung ausgehen. Da muss sich der Einzelbürger eben ranbilden. Noch kurz zu China. Da gab es natürlich keine Impfsegregation schon allein, weil da wenig geimpft wurde. Die haben ihre eigenen Impfstoffe, aber haben die westlichen auch gar nicht zugelassen. Aus welchen Gründen auch immer, weil die vielleicht gar nicht so sicher sind, wie sich der Westen sicher ist, dass diese Impfstoffe das Wahre sind. Aber okay, naja, das ist ja keine Faktenbehauptung oder wie auch immer. Mein Punkt ist nur mit dieser Segregation, mit diesem extrem unrechtsstaatlichen Vorgehen in Deutschland und Europa. Das gab es da eben nicht. Also sowas wie Impfpass und so weiter. Natürlich gab es trotzdem sehr harte Einschränkungen, Lockdowns, aber irgendwie doch so auf die Gesamtbevölkerung, auf die Masse bezogen, dass man dieses sozialistische Gefühl hat, ja, jetzt sind wir halt alle dem Virus ausgeliefert, dann ist es wohl so, wir bleiben daheim. Und hier hat man aber das Gefühl, ja, ich kann mich davon irgendwie noch freikaufen durch eine Impfung. Die Journalisten, die im Homeoffice sind, die sind sowieso frei, die Pandemie jetzt einfach in einen Glücksfall für sich zu verwandeln, zu sagen, juhu, ich bin nicht mehr dieser Überwachung durch meinen Arbeitgeber ausgesetzt, kann hier frei arbeiten und die Lohnarbeit in den Fabriken aber sind natürlich weiterhin der Gefahr des Virus auch ausgesetzt. Es ist lächerlich, diese Wahrnehmung im Westen. Also aus westlicher Sicht, China für autoritäre Mittel zu kritisieren in der Pandemie, ist einfach nur sowas von schwachsinnig, vor allem wenn man selbst nicht die Eier hat, gegen das westliche Regime aufzubegehren, also auch nur gegen das Corona-Regime, dass man die sonstigen Prinzipien und so weiter unserer Marktwirtschaft und Freiheit nicht in Frage stellen kann, okay, das ist vielleicht schon so eingespielt, einkodiert, das war schon immer so, das ist irgendwie. Aber dann, da kommt dieses ganz neue, ganz andere, jetzt sollen wir jahrelang Masken aufziehen, der Staat versagt völlig in seiner Schutzfunktion. Die Alten zu schützen, sagt uns Jungen aber, ja, das ist jetzt das Richtige zu tun. Und einfach eine Maske tragen, einfach selber dich auch noch schützen, das ist nicht weiter zu verbreiten. Und ja, also dieses absurde Theater und wer da auch noch mitspielt und dann sagt, das ist ja aber irgendwie demokratiekonform, das ist doch klar, dass das hier mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das Verfassungsgericht sagt es doch nicht wahr. Das Verfassungsgericht, das auch so von unserer Politik bestellt und eingesetzt wird, das sagt doch ganz klar. Also wer da mitspielt und dann aber nach China zeigt und sagt, das ist ja gruselig, was da geschieht, hoffentlich wird es bei uns nie so, der spinnt und der ja, ist der Teil dieser Matrix, der ist der geherrscht, die Fangarme, die Kraken. Dieser imperialistischen Konsenspropaganda haben sich derart gesenkt in sein Gehirn, dass da wohl eigentlich nichts mehr zu holen ist. Was genau, da wird es vielleicht eine Umwandlung brauchen, aber das wird lange dauern, vielleicht 20 Jahre, wenn man jetzt 40 ist und dann davon noch loskommen will, von diesem Konsens, da muss man sich jetzt auf den Weg machen, vielleicht durch meinen Podcast. Und dann muss man aber auch das eine, das ist ein langer Weg, das wird wahrscheinlich so 20 Jahre dauern. Wenn ihr noch jünger seid, so ungefähr 30 wie ich, dann nicht so lang, dann eben nur 15 Jahre, die Hälfte des Lebens, ja, so ungefähr. Gut, jetzt nur noch ein kurzes Ding. Ah ja, von Flassbeck nämlich. Über die Kryptowährungen, die jetzt ja so in aller Munde sind, was auch mein Bruder feiert. Er legt da auch so sein Vertrauen und sein Kapital rein und sagt, jawohl, da fühle ich mich einfach sicherer, dieser Staat, was der noch alles macht mit meinem Geld. Wer weiß das schon, Inflation und so weiter. Wir brauchen eine Absicherung. Und das ist der Punkt, dieser Mythos, der dann entsteht, der völlig falsch ist. Das Geld muss irgendwie abgesichert sein durch Gold, aber ja, der Politik kann man nicht vertrauen. Und deshalb dann in Kryptowährungen investieren, wo es eigentlich nur ein Ponzi-Schema ist, eigentlich nur ein Schneeballsystem bei jeder Kryptowährung. Jetzt ist halt diese eine zusammengebrochen mit Luna und Terra dieses Jahr, aber es ist bei jeder eigentlich das Gleiche, sagt Flassbeck. Und ja, aber eigentlich ist dieses Misstrauen in das staatliche Geldsystem auch schon so selber gepflanzt vom Staat, weil es selber nicht durchblickt, weil die Bundesbank, wie Flassbeck schreibt, selbst dieses Klischee am Leben erhält, dadurch, dass sie immer auf ihre Goldreserven in ihren Kellern verweist und den Eindruck erweckt, durch das, dieses Gold ist irgendwie unsere Währung abgesichert. Aber das ist kompletter Schwachsinn. Durch was es wirklich abgesichert ist, ist eben die Masse der Menschen, die täglich arbeiten geht und die motiviert sind, täglich aufs neue Produkte zu erzeugen, die was wert sind, die gebraucht werden, die sich im Handel mit anderen Ländern zu Geld oder in andere Austauschgüter verwandeln lassen. Das ist es, die Masse der Menschen, die motiviert ist, die eben schon so eingespielt ist, dass sie jeden Tag aufs Neue das produziert. Und das ist irgendwie die Grundlage der Volkswirtschaft und auch die Sicherheit, die Absicherung, die dahinter steht, hinter dem Geldsystem. Aber ja, wie Wolfgang sagte, wenn niemand mehr das akzeptiert, was ich dir hier für einen Schein gebe, dann hast du ja auch nichts davon. Also es kommt immer darauf an, dass es akzeptiert wird, aber das ist genau nur durch die staatliche Macht durchsetzbar. Und deshalb auf sowas wie Bitcoin zu setzen und zu sagen, ja, das ist ja irgendwie eine natürliche Inflationssicherung, weil nur so und so viel gedruckt werden kann, das ist Schwachsinn. Also Bitcoin ist auch nichts wert ohne die staatliche Macht. Wenn alles zusammenbricht, keiner mehr zur Arbeit geht, dann kannst du dir auch nichts kaufen, weil nichts in den Regalen ist. Dann ist auch egal, wie viel Bitcoin du noch auf dem Konto hast. Und deshalb wäre es wichtig, das staatliche Gefüge, die Macht da irgendwie sozialistisch zu verschmelzen, weil es jetzt eben so der Spielball der Kapitalistenklasse ist, dieser Staat nur für sie da ist, um ihre Pfründe zu sichern und immer weniger neue Kapitalisten nach oben aufsteigen zu lassen, diese Strukturen immer weiter zu verhärten, dass man sagt, ich bin schon oben, ich will mich absichern, die Volksmachten, die sollen mal schön schuften, aber eine Dynamik soll nicht mehr entstehen, dass wirklich viel Neues erfunden wird. Was haben wir in Deutschland für Unternehmer? Maschmeyer, der irgendwie seine Finanzprodukte macht und so die Leute noch betrügt, das ist dann wahrscheinlich auch ja ähnlich wie ein Schneeballsystem gelagert, wenn auch wahrscheinlich ein bisschen ausgeklügelter als so eine Kryptowährung, aber doch, ja. Und so diese Kryptowährung, diese Leute gehören also eigentlich hinter Gitter, schreibt Flassbeck, wie dieser Gründer von Terra und Luna, ein Südkoreaner, oder der aber eben nicht dann hinter Gitter gebracht wird, weil alle Regierungen und so ja auch weiterhin da gefangen sind. Oh je, stimmt. Wir sind uns eigentlich selber gar nicht sicher, worauf beruht hier unsere Währung. Ist das nicht komisch, dass man immer neues Geld drucken kann? Das versteht ja kein Mensch. Wie soll das gehen? Am besten ist wohl doch, wir müssen irgendwie eine technische Lösung wiederfinden, so wie mit der Impfung. Ja, das löst die Pandemie. So auch hier glaubt man daran, einfach neues technisches Zahlungsmittel, das löst dann die wirtschaftlichen Probleme, die Unsicherheit, dass man sich nie abgesichert fühlen kann. Aber vorher hieß es ja, die proletarische Herrschaft, das ist die Absicherung. Genau. Die wirkliche Sicherung ist der schon bestehende Kapitalstock. Also auch diese Computer und diese Tische, die da in den Unternehmen stehen, die sind schon Teil des Kapitalstocks, irgendwann gekauft und jetzt schon abgeschrieben in den Bilanzen. Und die ermöglichen den Arbeitern jeden Tag aufs Neue diese Produkte dann herzustellen. Also diese beiden Sachen müssen zusammenkommen, die Arbeiter und der Kapitalstock, die Tische, die Lampen, die Geräte, der Internet, WLAN-Router, der Kaffeeautomat, all das muss erstmal da sein und das ist bei uns in Deutschland halt schon da, genauso wie die Arbeiter, die schon geschult sind, anders als in Mali, sind diese beiden Sachen eben noch nicht so da und das ist dann der Grund, warum unsere Währung hier viel besser bewertet ist als die von anderen Ländern. Aber interessant, was Flassbeck zum Schluss dann schreibt, was dieses System destabilisiert, ist Die nicht ausreichende Bezahlung der Lohnabhängigen für ihre Hände Arbeit und die Möglichkeiten für solche Spekulanten unproduktiv Profite abzuziehen. Genau, das ist das eigentliche Problem. Und das muss man so aussprechen, auch ganz unideologisch. Flassbeck ist ja nicht auf der sozialistischen Linie, aber schafft hier eben doch sehr wichtige Theorien, um zu sehen, was könnte besser laufen. Auch wenn heute ganz klar ist, das wird niemand überzeugen in diesem demokratisch-pluralistischen System. Da wird es keine Schranken geben gegen diese Ausbeutung, dass die Arbeiter immer weniger leben können von ihrer Händearbeit. Das wird sich so zuspitzen lassen. Hoffentlich kommen wir dann bald zur Revolution. Aber es ist schon mal wichtig, sich Gedanken darüber zu machen. Wir sind hier also grundsätzlich dieser Gefügigkeit gegenüber dem Kapitalist aufgesessen, weil der angeblich so eine große Potenz hat. Wir glauben, der pampert uns auch noch. Wenn wir dem nur mehr Profite zuschustern, dann wird das letztlich auch zu unserem eigenen Wohlstand führen. Aber tut es nicht, wie eben in Bosnien, wie da erwähnt. Jetzt sind die Leute da halt irgendwie eingezwängt in diesem System. Es ist immer ein Waffenstillstand, ist ja gut, dass kein Krieg mehr ist. Aber irgendwie wirtschaftliche Entwicklung, neue Märkte im Inland, neue Industrien, neue Profiteure auch im Inland gibt es nicht, sondern nur Profiteure im Hier. Dass dieser Mensch jetzt kommen konnte, ist ja auch schön für ihn, aber sollte ja auch weiter so sein. Dass wir da offen sind für Migration, aber wir sollen eben das größere Problem im Blick behalten, dass für jeden Bosnier, der hierher kommt, dann ja irgendwie 100 oder 1000 dort zurückbleiben und dort sehr viel schlechtere Chancen. Aber gut, ja, und da dürfen wir eben nicht mehr diese Gefügigkeit, Gefolgsamkeit, diese Ängstlichkeit gegenüber den Kapitalisten an den Tag legen. Und ganz klar sagen, als Proletarier sind wir selbstbewusst, auch mit proletarischen Sitten. So komme ich jetzt also zum Ende und sage, das müssen wir fürs nächste Mal vornehmen. Noch hemdsärmeliger vorzugehen, mit dem Holzhammer wirklich drauf zu hauen. Ja, also es ist doch besser, der Hammer zu sein als der Nagel. So hieß es da nur vorher in einem Lied, das wir da hörten, von Simon und Garfunkel. Ja, besser der Hammer sein als der Nagel, so will auch der Proletarier sein, will einfach, ja. Der will jetzt einfach zur Herrschaft kommen, selbst wenn er geistig auch noch gar nicht so weit fortgeschritten ist, sich da langsam erst diese Waffen von Marx verständlich machen muss. Aber ja, Marx natürlich wird ja weiter behandelt werden. Nächstes Mal dann. Dann erstmal vielen Dank für heute, für die heutige Stunde, für die Lektion, die ich euch hier erteilen durfte. Hoffentlich hören wir uns dann bei der nächsten Vorlesung wieder. Bis dahin bin ich euer treuer Simon an meinem Kapitalstock, an meinen Produktionsgeräten. Ja, die leider unzuverlässig sind, aber heute doch durchgehalten haben.